SRF Audio. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Dieser Untertitel umreißt den Inhalt des neuen Buches des Berliner Philosophen Philipp Hübel. Moralspektakel heißt das Werk. Die nächste halbe Stunde unterhalte ich mich mit Philipp Hübel über die Inszenierung von Moral, die heute überall anzutreffen ist, gehäuft etwa in den digitalen Medien. Mein Name ist Raphael Zehnder. Ich bin jetzt mit Philipp Hübel verbunden. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Hübel, haben Sie heute Morgen schon moralisch einwandfrei gehandelt?
Ich bin immerhin mit dem Fahrrad hier zum Tonstudio gefahren. Das könnte man vielleicht darunter zählen.
Sie zitieren in Ihrem Buch den irischen Schriftsteller Oscar Wilde, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, Moral ist einfach die Haltung, die wir gegenüber Leuten einnehmen, die wir persönlich nicht mögen. Das ist gut gesagt, aber was ist für Sie Moral?
Das natürlich, stimmt natürlich nicht so, wie das Oscar Wilde gesagt hat, aber da ist ein bisschen was dran. Also Moral ist natürlich erstmal, sind unsere Werte und Normen, also das, was wir für gut und richtig halten und was wir glauben, was wir tun sollen. Diese Fragen, was moralisch ist, stellen wir uns immer im Alltag, also wenn wir miteinander umgehen, wollen wir, dass unsere Freunde, unsere Familie, unsere Partnerinnen und Partner zuverlässig sind, sich richtig verhalten, ehrlich sind und so weiter. Und wir wollen auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es Gerechtigkeit gibt und ein gutes Leben ermöglicht wird. Also all das sind moralische Themen. Aber weil die uns so wichtig sind und so am Herzen liegen, können wir sie natürlich auch verwenden, um unseren Status zum Beispiel zu signalisieren. Also ich kann, indem ich moralische Urteile fälle, auch zeigen, welche Werte ich habe. Oder, und das bringt uns zu Oscar Wilde, ich kann natürlich Moral auch einsetzen, um Leute, die ich nicht mag oder die vom vermeintlich anderen politischen Lager sind, angreifen, indem ich ihnen vorwerfe, dass sie moralisch etwas falsch gemacht haben.
Auf viele dieser Punkte kommen wir im Laufe dieses Gesprächs noch detailliert. Was ist für Sie Ethik?
Und Ethik ist einfach die Wissenschaft der Moral oder die wissenschaftliche Begründung unserer moralischen Prinzipien. Wir haben ja alle so eine Alltagsmoral und die ist natürlich jetzt nicht durchdacht, also bei den wenigsten Menschen, sondern wir haben so die Prinzipien, nach denen wir leben. Und in der Moralphilosophie, Ethik, also die professionelle Untersuchung der Moral, geht es darum, diese Alltagsprinzipien in ein großes Framework sozusagen in einen Rahmen einzupassen und das zu systematisieren und das ja wissenschaftlich in Ordnung zu bringen. Und da scheitern meistens die Fachkolleginnen daran, weil vermutlich unsere Alltagsmoral einfach zu widersprüchlich ist, um in ein so formal perfektes System gepresst zu werden.
Als Beispiel für das Moralspektakel, über das Sie in Ihrem Buch schreiben, möchte ich nun ein Zitat aus Ihrem Buch einspielen.
In einem Recruiting-Video der CIA aus dem Jahr 2021 stellt eine junge Geheimdienstoffizierin fest, sie sei cisgender, intersectional, millennial, eine Latina und woman of color, mit einer diagnostizierten Angststörung, die mit dem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen hatte und sich weigert, patriarchale Ideen zu internalisieren. Sie habe ihre Position aber nicht aufgrund dieser Merkmale erhalten, sondern sich selbst hart erarbeitet.
Philipp Hübel, ein Video, um Personal zu finden, gemacht von der CIA, da erstaunt die Wortwahl ja schon etwas, nicht?
Da ist man überrascht, das klingt erst wie Satire, ist aber ernst gemeint. Und der Grund, warum die CIA, die sich jetzt in den letzten 50, 70 Jahren nicht um die Moral verdient gemacht hat, auch mit diesem modernen Vokabular Recruiting macht, also Werbung macht für neue Mitarbeiter, ist, dass sie einfach konkurrieren mit den großen Firmen, Disney, Apple, Netflix, und die suchen alle die am besten ausgebildeten Talente von den Elite-Universitäten, und die sind natürlich geprägt von diesem Vokabular der neuen Moral, diesen Buzzwords. Das heißt nicht, dass sie das immer verstehen und auch die Theorien dahinter kennen, das würde ich sagen, tun die wenigsten, aber ihnen ist wichtig, dass diese Begriffe, Zuordnung ernst genommen werden, weil sie irgendwie Teil mittlerweile auch der eigenen Identität geworden sind.
In diesem Abschnitt, den wir gehört haben, da finden sich eben solche Signalwörter, moralisch aufgeladene Wörter, cisgender, intersektional, woman of color, patriarchale Ideen. Moral wird da durch Sprache transportiert. Brauchen Menschen solche Wörter auch einfach, um zu zeigen, ich gehöre dazu, ich habe das richtige Bewusstsein?
Ja, ich glaube sogar, das ist die Hauptfunktion. Das kann man an diesen Wörtern ja sehen. Cisgender ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Das heißt ja, dass man sich identifiziert mit dem biologischen Geschlecht, das man hat. Und das ist bei über 99% der Menschen ohnehin der Fall. Also das müsste man eigentlich nicht nochmal extra erwähnen. Aber indem man dieses Wort, das ja auch sehr besonders ist, ein Fachwort ist, kennt und ausdrückt, zeigt man natürlich erstmal, man kennt diese Diskussion. Man weiß, es gibt Menschen, die transgender sind. Das ist sozusagen der Gegenbegriff, die sich nicht identifizieren mit ihrem körperlichen oder biologischen Geschlecht. Und damit signalisiert man erstmal, dass man zu einer bestimmten, in meinen Augen gebildeten kosmopolitischen Gruppe gehört, denen vor allen Dingen Minderheitenschutz am Herzen liegt. Also die sogenannte inklusive Sprache, da gehört ja dieses Vokabular dazu, hat als Nebeneffekt, dass sie oft exklusiv ist. Exklusiv in diesem Sinne von, man muss erstmal einen bestimmten Bildungszugang, eine Form von kulturellem Kapital, könnte man sagen, haben, um dieses Vokabular überhaupt zu beherrschen.
Zu Ihren Befunden, dass eben in der Öffentlichkeit, vor allem in den digitalen Medien, ein Moralspektakel stattfindet, sind Sie nach dem Durcharbeiten sehr vieler Studien, Bücher und so weiter gekommen, etwa 40 Seiten kleingedruckt, machen die Quellenangaben und die Literaturhinweise aus in Ihrem Buch. Sie schreiben, in Diskussionen gehe es heute nicht mehr nur um Fakten, sondern vor allem um Moral, um Werte, um Normen, um richtig und falsch. Ist es denn falsch, die Welt oder die Menschen mit moralischen Maßstäben zu beurteilen?
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist auch ein großer Erfolg der letzten 70 Jahre. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist das ja sehr gut untersucht worden auf der ganzen Welt. Die ganze Menschheit ist in einem gewissen Sinne progressiver, liberaler, toleranter und offener geworden. Wir wissen, es gibt Weltregionen, wo es ganz, ganz schlimm ist, und wir wissen, das ist noch nicht alles in Ordnung. Aber im Vergleich, in der Entwicklung kann man auf der ganzen Welt zeigen, die Menschen werden immer fürsorglicher und hilfsbereiter, sie werden toleranter, weltoffener, schwere Straftaten nehmen auf der ganzen Welt ab. Auch nicht überall, auch nicht gleichmäßig, aber im Mittel. Das heißt, wir sind schon in gewisser Weise immer moralischer geworden. Und gerade weil das uns so wichtig ist, haben wir jetzt natürlich auch das Bedürfnis, das noch besonders zu zeigen. Und je weniger Fälle von schweren moralischen Verstößen es gibt, desto mehr wollen die Leute gerade bei diesen kleinen Unterschieden, die natürlich noch bleiben, und auch die kleinen Missstände, die es immer noch gibt, zeigen, dass sie sozusagen auf der richtigen moralischen Seite sind.
Im Moralspektakel geht es ja darum, sich selber als moralisch einwandfreie Person darzustellen mit der richtigen Einstellung. Und Sie schreiben, das ist auch ein Statusspiel, das laufe vor allem in den sozialen Medien ab. Und dazu ein weiteres Zitat aus Ihrem Buch.
Unser Statusspiel kann sich in der digitalen Welt prächtig entfalten. Denn wir haben viel mehr Möglichkeiten, uns fast kostenlos auf allen Prestige-Ebenen darzustellen. Wir sind auch verleitet, möglichst viele Punkte auf unserem Moralkonto zu sammeln und unsere Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit und mehr Sprachhandlungen heißt aber auch, dass das Moralspektakel größer wird, zumal das Streben nach moralischem Prestige nicht nur zur Selbstdarstellung motiviert, sondern sich ganz konkret bezahlt machen kann.
Philipp Hübl, wie, außer durch Likes und durch den Zuwachs an Followern, macht sich denn diese moralische Selbstdarstellung bezahlt?
Das kann man auf ganz vielen Ebenen betrachten. Also erstmal für Einzelpersonen, die in der Kulturbranche zum Beispiel arbeiten, wenn die noch eine moralische Agenda haben und sich gegen irgendetwas aussprechen, zum Beispiel gegen Rassismus sind oder gegen Antisemitismus oder für mehr Inklusion, kann das einfach noch so eine Art zusätzlichen Prestige-Bonus geben. Ja, man will jetzt jemanden einladen für ein Konzert, nimmt man jetzt die Pianistin, die sich sehr stark politisch geäußert hat und sich dadurch hervorgetan hat, sich zum Beispiel für das Klima oder gegen Rassismus einzusetzen, oder nimmt man eine Konkurrentin, die vielleicht gleich talentiert ist, aber keine politische Agenda hat. Wir können das beobachten bei Produkten in Supermärkten, das ist ein ganz profanes Beispiel. Aber auf allen möglichen Produkten steht seit einigen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, drauf, was da alles geschützt wird. Also die Delfine werden geschützt, wenn man sich den Thunfisch schaut, und die Korallenriffe werden geschützt, wenn man sich die Sonnencreme kauft und so weiter. Und wenn man immer schreibt, was geschützt wird, da geht es auch um Moral, das ist ein bisschen versteckter, aber das, was wertvoll ist, muss geschützt werden. In der Moral geht es darum, die Dinge, die einen Wert haben, vor Schaden zu schützen. Also indem man sagt, kein Schaden für X, sagt man auch, dass es moralisch ist. Und schließlich Firmen, das kennen wir alle schon, die machen diese Washings, also Greenwashing ist vielleicht ein Beispiel. Firmen stellen sich als ökologischer, klimafreundlicher dar, als sie tatsächlich sind, weil es eben ein Wert ist, umweltfreundlich, klimafreundlich zu sein. Es gibt Diversity Washing, also Firmen stellen sich als inklusiver und diskriminierungsfreier dar, als sie tatsächlich sind. Sie setzen sich vielleicht besonders demonstrativ für Minderheitenrechte an, LGBTQ-Rechte. Und all das sind Signale, mit denen man erstmal zeigt, dass man eine positive moralische Einstellung hat, die sich aber dann auch auswirken können. Zum Beispiel die Produkte werden mehr gekauft, die Firmen können ihre eigenen Produkte mehr verkaufen und auch die Einzelpersonen bekommen mehr Anerkennung oder können diese Anerkennung vielleicht manchmal sogar in Form von moralischem Kapital in echtes Kapital dann umwandeln.
Das sind alles Trümpfe im Wetteifern um Status, sei es als Person, sei es als Organisation, sei es als Firma, die ja zum Beispiel ökologisch unbedenkliche Produkte verkaufen will. Bei diesem Wetteifern um Status, wenn ich Sie richtig verstehe, hat sich der Statuskampf in den sozialen Medien auch so verschärft, weil wir in anderen Bereichen als Personen nicht mithalten können. Also wir sind nicht so sehr reich, wir sind nicht super attraktiv, wir sind keine Spitzensportler, Bestseller-Autoren sind wir auch nicht. Und das Engagement für Moral ist gewissermaßen gratis.
Genau, das ist eine interessante Beobachtung. Also es gibt viele Untersuchungen zu Statusvergleich. Gibt sogar schon bei Aristoteles, der gesagt hat, naja, es gibt verschiedene Formen von Vergleich, den die Menschen betreiben und auch natürlich Neid, das kennen wir alle. Wir orientieren uns an denen, die erfolgreicher sind in einer Kategorie als wir. Und es gibt aber zwei Formen, wie sich dieser Neid äußern kann. Einmal natürlich, indem wir den Erfolgreichen nacheifern. Also ich weiß jetzt, mein Nachbar ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ich gründe vielleicht selber ein Unternehmen und möchte auch so erfolgreich werden. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, die Leute von ihrem hohen Ross herunterzuholen, also den Abstand zu verkleinern, indem man sie runterholt. Und das kann man auf derselben Statusebene nicht leisten, denn man schon hat ja kein Unternehmen. Aber man kann es auf der moralischen Ebene machen. Moral ist so eine Allzweckwaffe. Wenn ich jetzt einen Fehler finde bei dem Unternehmer, bei dem Konkurrenten, dann kann ich diese Person damit angreifen, von ihrem hohen Ross herunterholen. Und der Vorteil ist, beim Moralplateau sozusagen, beim Moralprestige, geht es vor allen Dingen darum, sich nach unten hin abzusichern. Also ein Fehltritt auf der moralischen Ebene wirkt sich viel, viel stärker aus auf das Prestige als eine positive Tat. Also 100 positive Taten mögen toll sein für eine Person, aber wenn sie diesen einen schlimmen Fehltritt begeht, von dem alle hören, dann ist dieses Prestige verspielt. In anderen Prestigekategorien ist das nicht der Fall. Und deshalb müssen sich Leute versichern gegen diese Angriffe, aber natürlich jeder ist verleitet, dann vielleicht gerade bei dem, den er nicht mag oder den er als zu Status hoch empfindet, besonders scharf zu schießen.
Sie sind beim Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Ich spreche mit dem Berliner Philosophen Philipp Hübl über sein neues Buch «Moralspektakel». Philipp Hübl, hinter der moralischen Selbstdarstellung im Netz, so ist einer Ihrer Befunde, hinter dieser moralischen Selbstdarstellung im Netz, da kommt der tatkräftige Einsatz gegen Missstände zu kurz. Müssen sich denn Worte und Taten ausschließen?
Nein, das muss überhaupt nicht der Fall sein. Und das Wichtige ist, wenn sich jemand empört über einen Missstand, weiß ich jetzt noch gar nicht, geht es der Person wirklich um diesen Missstand oder führt sie ein Moralspektakel auf oder geht es dieser Person nur um Effekthascherei, ja, es ist nur ein Hashtag-Aktivist. Das ist sozusagen schwer zu sehen, das weiß man auch aus Gerichtsverfahren, es ist immer schwer, die Absichten hinter einer Handlung zu erkennen. Deshalb weiß man erstmal nicht, geht es um die Sache oder geht es nur um die Selbstdarstellung. Ich glaube sogar, das sind zwei unabhängige Ebenen voneinander. Also man kann sagen, jede Äußerung, jede moralische Äußerung, die ich treffe, sagt immer auch etwas über mich. Ich kann gar nicht verhindern, dass ich, indem ich sage, wenn ich jetzt sage, Deutschland macht zu wenig gegen den Klimawandel, sage ich automatisch darüber auch etwas über mich. Nämlich mir liegt es am Herzen, dass wir uns darum kümmern, dass der Klimawandel aufgehalten oder eingedämmt wird. Also ich kann das nicht verhindern, aber man kann natürlich dann schon im zweiten Schritt schauen, wie viele wirkliche Taten folgen dieser Aussage. Also ist das jetzt eine Person, die sich zum Beispiel wirklich jetzt als Aktivistin einsetzt für Klimaschutz, die dazu publiziert, die Demonstrationen organisiert, die sich damit auseinandersetzt? Oder ist es dieser Extremfall, würde ich sagen, von Hashtag-Aktivismus, wo jemand im Park liegt und denkt, ach, heute geht es um dieses Thema, da setze ich mal das richtige Symbol bei mir oben in meinen Header von meinem sozialen Medienprofil oder ich poste das schwarze Quadrat oder ich rege mich mal künstlich auf über irgendeinen Missstand. Da kann man sozusagen mit sehr wenig Einsatz ein billiges Signal senden, weil man wenig machen muss, aber trotzdem das Richtige gesagt hat.
Sie schreiben, diese moralische Selbstdarstellung, also dieses Moralspektakel, das finde vor allem in reichen demokratischen Industrieländern statt, vor allem in der kreativen Klasse, das heißt unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Universitäten, in der Kulturwirtschaft, in Medien und Technologie. Diese Leute verbinden laut ihren Erkenntnissen politische Haltung stärker als andere mit ihrer moralischen Identität. Warum ist das so?
Ja, das ist erstmal eine überraschende Beobachtung. Die hat mich auch selber überrascht. Ich würde mich selber zu dieser kreativen Klasse natürlich zählen. Ich habe ja auch im akademischen Bereich gearbeitet und publiziere Bücher. Deshalb habe ich dieses Buch auch als radikale Selbstkritik formuliert. Man kann aber zeigen, dass auf der ganzen Welt die Werte sehr unterschiedlich sind. Und wenn Menschen erstmal ums pure Überleben kämpfen müssen, also in Ländern, in denen die Menschen relativ arm sind, es nicht genug zu essen gibt oder Naturkatastrophen, Gewalt und so weiter herrschen. Da kümmert man sich nicht so sehr um Weltpolitik naheliegenderweise, sondern da geht es wirklich erstmal ums nackte Überleben. Haben wir genug zu essen? Man schaut, dass es der Familie gut geht. Ja, das sind sogenannte Material oder Survival Values werden die genannt. Da geht es ums Überleben. Die Werte, die diese Menschen dort haben, die sind auch etwas kollektivistischer, auch oft religiöser. Sobald die Industrialisierung beginnt, die Länder reicher werden, die Menschen wohlhabender sind, haben sie mehr freie Zeit, um sich auch um so große Dinge zu kümmern. Und plötzlich wird Self-Expression, sagt man im Englischen, also vielleicht Selbstdarstellung könnte man sagen, oder zumindest das individuelle Leben wird plötzlich wichtiger, wird aufgewertet und moralische Fragen spielen eine große Rolle. Und es kommt hinzu, dass man natürlich auch von der eigenen Gruppe jetzt moralisch anerkannt werden will. Also man möchte nicht nur das Richtige tun im Freundeskreis, sondern man möchte vielleicht auch bei größeren Gruppen die richtigen Signale senden, dass man dazugehört. Und sobald dann Moral zu einer Art Identitätsmarker, Gruppenmarker geworden ist, möchte man dann nicht mehr die falschen Signale senden. Und das führt dazu, dass in bestimmten Kreisen, die halt eher gebildet sind, eher progressiv sind, es besonders wichtig ist, die richtige moralische Haltung zu haben.
Interessant finde ich Ihren Befund, dass die kreative Klasse wenig offen ist für weltanschauliche Diversität, dass sie zu moralischem Absolutismus neigt. Woran machen Sie das fest?
Ja, da gibt es einige Untersuchungen in Deutschland, in den USA. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist. Das muss nicht in jedem Land so sein, aber in den Studien, die ich da zitiert habe, gibt es eigentlich zwei Beobachtungen. Einmal die Beobachtung, wenn man Leute fragt, glaubst du, du könntest dich in deinen Auffassungen irren? Also in deinen moralischen Auffassungen, was du für gut und für richtig hältst, dann wäre die, sagen wir mal, philosophische oder reflektierte Position, natürlich kann man sich irren. Also alle schlauen Menschen vor mir haben sich schon mal geirrt in moralischen Fragen. Dass ich selber die perfekte Moral habe, in meinem Kopf habe, ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Also eigentlich würde man sagen, na, selbstverständlich kann man sich irren. Aber diese Auffassung, dass man sich nicht irren kann, ist besonders in den sehr gebildeten Gruppen in diesen Studien zu finden. Also je gebildeter, desto seltener sagen die Leute, ich kann mich irren. Absolutismus könnte man das nennen. Gegenbegriff wäre Fallibilismus. Ne? Fallibilismus heißt, ich bin fehlbar, ich kann mich irren. Und die zweite Beobachtung ist, wenn man Leute fragt, wie stehst du zu Menschen, die andere Auffassungen als du haben? Also sagen wir mal, du bist jetzt sehr progressiv, linksliberal. Wie denkst du über jemanden, der es eher konservativere Ansichten hat? Da sind die Leute mit dem hohen Bildungsstand viel stärker affektiv polarisiert. Also sie sagen, stärker als andere, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben, ganz extrem. Vielleicht mit denen will ich noch nicht mal in demselben Raum sein oder die möchte ich gar nicht als Nachbarn haben. Auch das ist stärker ausgeprägt in einigen Untersuchungen. Also das zeigt, dass akademische Bildung nicht immer davor schützt, sehr absolut zu denken und sogenannte Viewpoint Diversity, also weltanschauliche Diversität zuzulassen.
Wir müssen, Philipp Hübel, auch über politische Korrektheit und Cancel Culture sprechen im Zusammenhang mit dem Moralspektakel, mit der moralischen Selbstdarstellung. Manche Kreise wollen anderen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben und was sie zu tun haben, oder manche bemühen sich, Menschen mit anderer Haltung zum Schweigen zu bringen, dass sie ihre Bücher nicht veröffentlichen können oder nicht Auftritte wahrnehmen können in der Öffentlichkeit. Bedeutet das, dass in gewissen Kreisen autoritäre Verhaltensweisen aufpoppen?
Ja, ich würde das nicht Cancel Culture nennen. Ich glaube, man sollte es eher Einschüchterungskultur nennen, weil das Canceln, also dass wirklich der Jobverlust oder die Unterbindung eines Auftritts eher seltener eintritt, aber weil es eine allgemeine Einschüchterungskultur gibt, weiß man, man kann für eine zugespitzte oder unpopuläre Meinung angegriffen werden. Und das gilt für alle politischen Lager. Ja, das ist jetzt keine Eigenart des progressiven oder linken Lagers. Das gibt es im rechten Lager genauso. Und das ist in jedem Fall autoritär, weil natürlich man nicht versucht, mit Argumenten jemanden davon abzubringen, eine bestimmte Meinung zu haben. Ich könnte ja versuchen, jemanden zu überzeugen, dass er oder sie die falsche Meinung hat, sondern man versucht mit nicht argumentativen Methoden, nämlich mit sozialem Druck, vielleicht manchmal sogar mit physischem Druck in seltenen Fällen, Leute davon abzuhalten, ihre Meinung zu äußern, und zwar indem man die Kosten erhöht, die diese Meinungsäußerung mit sich bringt. Also wenn man befürchten muss, man wird beim Arbeitgeber angeschwärzt oder vor der Öffentlichkeit oder man hat vielleicht dann sogar eine beschmierte Häuserwand zu Hause, wenn die Leute die Adresse herausgefunden haben, dann überlegt man sich natürlich sofort, lohnt es sich jetzt hier zu diesem Thema, sagen wir mal Feminismus oder Klimawandel oder Einwanderung, umstrittene, heiße Themen etwas zu sagen, weil ja immer sein kann, wenn ich, dass es andere Gruppen gibt, die damit unzufrieden sind und mich dann angreifen. Und man kann auch zeigen, es gibt jetzt mittlerweile zumindest in Deutschland einige Untersuchungen, die nahelegen, dass die Leute das sehr wohl mit einrechnen, dass sie sich genau überlegen, wie werden die anderen Menschen darauf reagieren, und gerade die, die nicht einen so hohen Status haben, also zum Beispiel nicht so wohlhabend sind, nicht so gebildet sind, nicht in den Städten wohnen und das neueste moralische Vokabular zum Beispiel kennen, die sind eher gehemmt, an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Und für eine Demokratie ist das natürlich nachteilig, wenn immer nur eine bestimmte Gruppe in die öffentliche Diskussion geht und ein Großteil Sorge hat, aus den falschen Gründen vielleicht sogar daran gehindert zu werden.
Philipp Hübel, Sie haben vorhin die Folgen für die Demokratie erwähnt, und ich möchte auch zu diesem Thema ein Zitat einspielen. Es geht darum, dass sich die liberale, tolerante Mitte aus den Online-Diskussionen zurückzieht.
Die potenziellen Schäden für die Demokratie fallen zu groß aus, wenn sehr linke und sehr rechte Polarisierungsunternehmer ein Moralspektakel aufführen. Und das erzeugt beim moderaten Großteil der Bevölkerung den Eindruck, die Gesellschaft sei gespalten, obwohl das überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Weil in den sozialen Medien die Signale zuerst für die eigene Gruppe bestimmt sind, überbieten sich vor allem einige progressive Akteure mit immer höheren Reinheitsstandards und damit immer schärferen Taktiken der sozialen Ausgrenzung, die mehrheitlich Abweichler im eigenen Lager treffen und selten die eigentlichen Feinde der offenen Gesellschaft. Und manche rechten Akteure greifen genau diesen Mechanismus auf, um ihrerseits Misstrauen gegenüber den Eliten zu säen, mit dem Ziel, dass die Wähler dann auch die Institutionen und sogar die Demokratie als Ganzes in Frage stellen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Philipp Hübel, bedeutet das, dass das Moralspektakel also eine Gefahr ist für eine vielfältige Gesellschaft in einer freiheitlichen Demokratie?
Ja, wenn man den extremen Außenstimmen zu viel Raum gibt, dann können die natürlich ihr Spiel spielen. Die brauchen sich gegenseitig. Die einen stellen utopistische extreme Forderungen am linken Rand. Sie wissen, dass die nicht einlösbar sind und dass die nicht politisch durchsetzbar sind. Aber man kann damit zeigen, wie weit man schon vorausdenkt in eine bessere Zukunft, in eine bessere Gesellschaft. Die Leute am rechten Rand freuen sich darüber. Sie können das aufnehmen und zeigen, wie durchgeknallt die doch am linken Rand sind. Daraufhin sagen die auf der linken Seite, dass jede Form von Kritik an ihren Positionen typisch rechts ist. Woraufhin die anderen wieder sagen, für ihre Kritik werden sie sofort in die rechte Ecke gestellt. Und dann spielen sie dieses Spiel. Man könnte sagen, das ist ein prototypisches Moralspektakel, was da gespielt wird. Und die meisten Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft sind, wollen aber über diese großen, schwierigen Fragen, nehmen wir mal sowas wie Klimawandel, Einwanderung, den Wandel der Arbeitswelt, Gleichstellung von Mann und Frau und so weiter. Also es gibt diese großen, schwierigen Gerechtigkeitsfragen. Darüber wollen die Leute diskutieren. Das sind auch oft komplexe Fragen, die sehr viel Parameter haben, die schwierig sind, über die man ernsthaft lange diskutieren muss und wo man sich auch von Argumenten von anderen Seiten oder neuen Fakten überraschen lassen kann. Aber diese Art von Diskussion kann dann nicht mehr geführt werden, wenn es diese extremen Zuordnungen gibt. Und die Gefahr besteht natürlich, dass die Leute, die differenziert reden wollen, das zeigen auch Untersuchungen, die ziehen sich eher zurück, weil diese Art von Aufregung, Empörungsunternehmer rechts und links, das liegt denen nicht. Und das sind aber gerade die Stimmen, die man braucht für eine vielfältige Diskussion. Übrigens, letzter Punkt, vielleicht auch noch die Temperamente spielen da auch eine Rolle. Also Menschen, die eher ausgewogen sind, sich Gedanken darüber machen, was andere von ihnen denken, die reden auch nicht gerne in so aufgeheizten Diskussionen. Aber natürlich sind die genau die, mit denen man eigentlich am liebsten diskutiert. Man möchte ja nicht mit diesen im normalen Leben mit so Extremisten diskutieren, die nur sich selber darstellen.
Sie schreiben auch, Philipp Hübel, demonstratives Moralpredigen, das nützt nichts. Kurzes Zitat.
Bisher gibt es keine Belege, dass das Wettrüsten in Empörung und demonstrativer Empfindlichkeit Minderheiten hilft.
Sie sagen im Gegenteil, erschwere das Moralspektakel prosoziales Verhalten, es lasse Menschen politisch zynisch werden und führt zum Eindruck, die Meinung nicht frei äußern zu können. Schadet das Betonen von Moral also sogar dem Bemühen um mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit?
Da gibt es zumindest eine relativ große, ausführliche Studie, die ein deutscher Forscher, Traunmüller, mit Kollegen in den USA gemacht hat. Die wollten mal herausfinden, ob dieses Klima, dass man sehr vorsichtig sein muss, was man sagt, weil man ja sofort angegriffen werden kann für die falschen Worte, wenigstens den Minderheiten hilft, sich besser zu äußern oder sich freier zu bewegen und sie schützt. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Wer was Falsches sagt, wird ja zu Recht angegriffen, weil man sensibel sein soll. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass sich an amerikanischen Colleges alle gleichermaßen selbst zensieren. Also die haben alle unglaubliche Angst, dass sie für das falsche Wort, die falsche Äußerung, das falsche Foto von anderen angegriffen werden. Und Minderheiten, sagen wir mal LGBTQ oder African Americans, Asian Americans, also bestimmte Gruppen, haben in keiner Weise sich irgendwie besser gefühlt und hatten das Gefühl, sie müssten sich weniger zensieren. Also der Effekt, der vermeintlich eintreten soll, ist bisher nicht eingetreten. Das ist auch naheliegend, denn wenn man in einem sozusagen so eine Kultur der gegenseitigen Überwachung hat, das ist ja eigentlich wie im früheren Dorfleben, wenn jeder weiß, was ich mache und mich beurteilen kann, fühle ich mich natürlich immer beobachtet und eingeengt. Und dann kann ich nun gerade nicht meine Ideen frei entfalten und auch an Diskussionen offen teilnehmen, weil ich ja immer damit rechnen muss, wenn ich mich einmal unklug ausdrücke, dann wird mir das später, weil es ja aufgezeichnet wird, irgendwie negativ ausgelegt.
Eine letzte Frage, Philipp Hübel. Wenn man die Welt betrachtet, zum Beispiel den russischen Krieg gegen die Ukraine, den Terror der Hamas, den Krieg im Gazastreifen, dann gibt es Diktaturen wie den Iran, Russland, Nordkorea oder China. Da komme ich zum Schluss. Auf der Welt gibt es trotz des Moralspektakels eigentlich ein zu wenig an Moral.
Absolut, das sehe ich genauso. Die große progressive Revolution oder die stille Revolution, also dieses Fortschreiten der Demokratisierung in den letzten 70 Jahren, hat eine empfindliche Delle erhalten. Vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren. Also die populistischen Parteien in Europa sind ein Beispiel für diesen Erfolg, aber auch was Sie genannt haben. Viele Staaten sind autoritärer geworden oder einige sind autoritärer geworden. Russland, Türkei, Iran sind Beispiele und da geht es natürlich auch um echte, schwerwiegende moralische Fragen. Da geht es ja wirklich buchstäblich um Leben und Tod und um die Menschenrechte. Und daran sieht man eigentlich, wie sehr eine Schieflage besteht, wenn man auf der einen Seite diese wirklich schweren, großen Themen hat und Fragen hat und auf der anderen Seite die Frage, ob die Kollegin sozusagen im Nachbarbüro in der Uni gendert oder nicht gendert oder das falsche Wort in irgendeinem Forschungsantrag verwendet hat. Also da sieht man eigentlich, das muss man sich eigentlich mal klar machen, beim einen geht es um schwere Fragen und beim anderen geht es, etwas zugespitzt formuliert, wirklich nur um Worte.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Philipp Hübel.
Ich danke Ihnen.
Und noch die Details zum Buch, Philipp Hübel. Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht, erschienen bei Siedler in München. Das war der Kulturtalk. Mein Name ist Raphael Zehnder.
SRF Audio.